Sie hören Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, ganz herzlich willkommen. Die Milch kommt aus dem Supermarkt und der Strom kommt aus der Steckdose. Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt, und das gefällt uns doch eigentlich. Also ein Leben ohne Sorgen darüber, wo der Strom eigentlich herkommt, er kommt halt einfach. Doch das hat mittlerweile ein Ende. Mit der Preisexplosion am Gasmarkt folgte auch die Preisexplosion am Strommarkt. Und die Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz merken, da kommt wirklich was auf mich zu. Und auf einmal beschäftigen wir uns mit Dunkelflauten, Strompreisbörsen und mit französischen Atomkraftwerken. Und genau diese Kernkraftwerke werden derzeit als einer der Gründe für diese Entwicklung auf dem Strommarkt angeführt. Darüber und über die Preisbildung spreche ich nun mit Manfred Haferburg. Er studierte in Dresden Kernenergetik, arbeitete zunächst im Kernkraftwerk Greifswald und bis heute berät er Kernkraftwerksbetreiber weltweit, und er sagt von sich selber, also 120 Kernkraftwerke habe ich von innen gesehen. Herr Haferburg, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie, Herr Gollmer. Danke für die Einladung.
Also beginnen wir mal im europäischen Land der Kernkraft in Frankreich. Sie wohnen ja sogar die meiste Zeit des Jahres in Paris. Sie haben die Situation dort sicherlich gut im Blick. Von 56 Reaktoren waren, Stand vergangene Woche, nur 24 in Betrieb. Woran liegt das?
Ja, da muss man sich erstmal die Legendenbildung anschauen. Ich glaube, dadurch, dass uns eine massive Energiekrise in Deutschland bevorsteht, ist den Ökolobbyisten saus der Frack. Und deswegen werden Legenden gestrickt, weil sie eine Angst vor der Laufzeitverlängerung der letzten drei Kernkraftwerke haben und sie ihren Ausstieg nicht vollenden können. Es gibt zwei Legenden derzeit, die benutzt werden, um die deutschen atomängstlichen Menschen wieder in Angst und Schrecken zu versetzen. Das eine ist der desolate Zustand der französischen Kernkraftwerke. Und das andere ist die Angst vor dem Super-GAU in der Ukraine. Diese beiden Legenden werden derzeit ausgebreitet, und man müsste natürlich darüber sprechen, wie das zusammenhängt und was das bedeutet. Sie haben mich nach den Kernkraftwerken in Frankreich gefragt. Die Legende wird eingesetzt, um die Nutzlosigkeit der Atomkraft zu beweisen. Deswegen heißt es zum Beispiel bei den Klimareportern, wer hohe Strompreise in Deutschland verstehen will, muss eher nach Frankreich schauen als nach Russland. Das ist natürlich ziemlicher Unfug, aber Frankreich hat nach der großen Ölkrise von 1973 massiv auf Kernkraft gesetzt und besitzt insgesamt 56 Kernkraftwerke. Das Land produziert, obwohl es 25% weniger Einwohner hat, mehr Strom als Deutschland. 75% davon aus Atomkraft.
Aber die Zahl mit den 24, die derzeit in Betrieb sind, und die Mehrheit ist nicht in Betrieb, die Zahl können Sie so bestätigen?
Wie viel jetzt genau in Betrieb sind, weiß ich nicht. Ich denke, die Hälfte der Kernkraftwerke steht in Frankreich. Das liegt unter anderem daran, dass wir in Frankreich das schon tun, wo Deutschland erst noch hin will. Wir heizen mit Strom. Ich heize meine Pariser Wohnung mit Strom, mit richtigen Heizkörpern, die an der Wand hängen und von Strom durchlaufen werden und heizen. Das bedeutet, dass der französische Stromverbrauch im Sommer ein Drittel niedriger ist als im Winter. Und deswegen fährt man im Sommer viele Kernkraftwerke runter zur Revision und zur Neubeladung, um sozusagen nicht in die Überproduktion und damit in die Gefährdung der Netze zu laufen. Dazu kommt, dass derzeit 12 der moderneren französischen Kernkraftwerke mit Spannungsrisskorrosion in den Notspeisesystemen kämpfen. Das heißt, beim Röntgen hat man so ganz feine Haarrisse gefunden. Es ist gut, dass man die gefunden hat, weil dann kann man reparieren, und die werden derzeit repariert. Das heißt, es wird ausgeschliffen und auftragsgeschweißt und dann erneut geröntgt, und dann muss das halt wieder in Ordnung gebracht werden. Das ist der gegenwärtige Zustand.
Genau das führen Kritiker der Kernkraft jetzt ja als Argument gegen diese Technologie an, nämlich dass modernere Reaktoren jetzt wegen diesen vermeintlichen Korrosionsrisiken vom Netz genommen werden. Deutet das nicht auf eine Gefährdung für die Bevölkerung hin?
Das deutet nicht auf eine Gefährdung der Bevölkerung hin. Wenn Sie ein Stück Metall polieren und schleifen, dann finden Sie immer irgendwelche Risse. Die Frage ist, wie groß sie sind und sind sie gefährdend für die Festigkeit des Stahls. Und wenn man sorgfältig, und das machen die Franzosen, das macht die EDF, die Anlagen wartet und prüft, dann besteht keine Gefährdung für die umliegenden wohnenden Menschen.
Aus der deutschen grünen Spitzenpolitik kam auch die Stimme, dass deutsche erneuerbare Energien jetzt Frankreich quasi aus der Patsche helfen, also dass die Deutschen mit ihrem grünen Strom den französischen Atomstrom ausgleichen. Wie sehen Sie das?
Also das ist auch Unfug. Frankreich hat in den letzten Jahren in der Regel mehr nach Deutschland exportiert, als es von Deutschland importiert hat. Es ist in der Regel so, dass das deutsche Netz Strom nach Frankreich verklappt, wenn es eine Überproduktion aus Wind und Sonne gibt, sprich wenn an windreichen Tagen und an sonnenreichen Tagen. Das ist natürlich nicht der Fall, wenn der Strom gebraucht wird, nämlich an den langen Winterabenden und an den Wintermorgen oder wenn der Wind nicht weht und die Wolken die Sonne verdecken. Obwohl in der Tat mehr Kernkraftwerke in Frankreich im Stillstand sind, wurde im Mai und Juni netto kaum exportiert von Deutschland nach Frankreich und im Juli ein wenig, etwa 1,1 Terawattstunden, das sind 2,5%, wurde in Frankreich importiert. Im August oder jetzt im September gleicht sich diese Bilanz wahrscheinlich wieder aus.
Angesichts der französischen Kernkraftwerklage gibt es auch immer wieder Stimmen in der Schweiz, die sich sorgen. Mehr als die Hälfte der Stromimporte der Schweiz kommt aus Frankreich. Wie sehen Sie das? Wird es da Probleme in der Versorgung geben?
Das ist so. Die Schweiz ist ja ein Nettostromimporteur und 50% des Stromimportes der Schweiz kommen aus Frankreich und der Rest setzt sich aus anderen Ländern zusammen. Aber da muss man auch die Zusammenhänge kennen. Die Schweiz ist ein Stromtransitland. Das heißt, im Sommer zum Beispiel exportiert die Schweiz mehr, als sie selber verbraucht, nach Italien. Das heißt, es wird von überall her in die Schweiz eingespeist, auch in der Schweiz selber, und das geht nach Italien. Im Winter ist die Schweiz ein Nettoimporteur und da kriegt sie Strom aus Frankreich. Und das kann man ja jetzt gut ausgleichen, indem sozusagen der deutsche Windstrom dann vielleicht die Schweiz rettet, wenn er schon nicht Frankreich gerettet hat. Das meine ich aber eher scherzhaft.
Die Gaspreise sind explodiert und jetzt folgten auch die Strompreise. Mir und vielen anderen war der Zusammenhang überhaupt nicht bewusst. Also wenn ich die Strombörse und das Merit-Order-Verfahren richtig verstehe, funktioniert das in etwa so. Das teuerste Kraftwerk setzt den Preis. Und da Gas teuer geworden ist und Gas auch zur Stromgewinnung genutzt wird, wird der Strom richtig teuer. Habe ich das erstmal richtig erklärt?
Na, es ist vereinfacht erklärt. Die Deutschen haben ja die Hälfte ihrer Kraftwerkskapazität in den letzten 10 Jahren abgeschaltet und haben voll auf Gas gesetzt, um sozusagen als Übergangsenergie diese Kraftwerksleistung zu ersetzen, obwohl sie die Gaskraftwerke gar nicht hatten. Aber haben sie trotzdem sehr viel Gas verbraucht. Die Franzosen verbrauchen nur halb so viel Gas wie die Deutschen. Wenn natürlich es irgendwo einen Mangel gibt an Strom oder an Gas, dann steigen ganz natürlich die Preise. Das heißt, die vielen abgefahrenen Kraftwerke in Deutschland führen dazu, dass eine Verknappung des Gutes Elektrizität erfolgt ist und das treibt den Strompreis in ungeahnte Höhen. Dazu kommt jetzt als Katalysator der Ukraine-Krieg und die russische Antwort auf das europäische Embargo mit dem Stopp der Gaslieferungen oder der Verringerung der Gaslieferungen und das alles treibt die Preise. Im Großen und Ganzen muss man sagen, was hier gerade passiert ist, dass den Deutschen ihre Energiewende um die Ohren fliegt.
Dazu gleich nochmal mehr, aber dieser Mechanismus, den ich beschrieben habe, der ist ja auch beabsichtigt und der ist Experten ja auch bekannt. Und Politikern hoffe ich sowieso. Verantwortlich dafür sind ja beispielsweise Olaf Scholz und Karl Nehammer als Kanzler und Robert Habeck und Leonore Gewessler als Energieminister von Deutschland und Österreich. Als der Gaspreis gestiegen ist, mussten diese Politiker nicht wissen, was auch bald mit dem Strompreis passieren wird?
Also ich glaube nicht, dass die Politiker elektrotechnisch, energetisch so gebildet sind, dass sie diese Zusammenhänge überreißen. Dazu haben sie ihre Leute in den Ministerien sitzen. Die sind aber inzwischen auch schon handverlesen grün und malen sich die Welt so, wie sie ihnen gefällt. Also ich vermute nicht, dass man wissend in diese Situation hineingegangen ist, sondern da ist man einfach hineingeschlittert.
Annalena Baerbock hat sich heute nochmal via Twitter zu Wort gemeldet und hat nochmal deutlich gemacht, aus ihrer Sicht müssen die Sanktionen auch bleiben und da gibt es gar kein Abrücken. Also was erwarten Sie denn dann für die Strom- und Gaspreise in den nächsten Monaten oder sogar Jahren?
Also ich habe keine Glaskugel, ich weiß es auch nicht, wie das weitergeht. Also es ist zu erwarten, dass die Strompreise haben sich ja vervielfacht, auch die Gaspreise. Und das bedeutet, dass die untere Mittelschicht in Deutschland am meisten getroffen wird von diesen Preisen und dass es sozusagen Annalena Baerbock sehr weise vorhersieht, dass es zu Volksaufständen kommen kann, wenn die Leute sozusagen für die Oma oder für die kleinen Kinder nicht mehr heizen können. Das ist eine große Gefahr, dass dies sozusagen der Regierung um die Ohren fliegt. Ob das langfristig ist, hängt von vielen Faktoren ab, die ich nicht zu beurteilen wage. Jedenfalls die Lösung, die unsere Regierung, die deutsche Regierung gesucht hat, nämlich Wasserstoff aus Kanada einzuführen, die wird nicht tragen. Das steht schon mal fest.
Sie haben darauf hingewiesen, wer hier zu den Verlierern gehören wird, also beispielsweise Menschen, die jetzt schon wenig Geld haben oder die sich gerade so zum Mittelstand gehörig fühlen. Aber es gibt ja auch die Akteure, die davon profitieren. Also das russische Unternehmen Gazprom hat gerade einen Halbjahresgewinn von 44 Milliarden Euro gemeldet. Shell hat seinen Gewinn im zweiten Quartal verfünffacht im Vergleich zum Vorjahr. Und die Solar- und Windstromproduzenten müssten ja wegen dieses Merit-Order-Verfahrens ebenfalls enorme Gewinne einfahren. Also wer profitiert am meisten aus Ihrer Sicht von diesen Preisen?
Wer am meisten produziert, das weiß ich nicht. Ich bin kein Energieökonom. Gleichwohl haben Sie es sehr richtig eingeordnet. Es sind natürlich in erster Linie Gazprom, die Russen, die das Gas exportieren, die kassieren jetzt die hohen Preise. Aber es sind natürlich auch die Windbarone und die Solarkönige, die von dem Merit-Order-Verfahren profitieren, weil sie ja angeblich sozusagen zu so niedrigen Kosten erzeugen können mit ihren Anlagen und dann aber die Hochpreise kassieren können. Es ist eine Umschichtung des Geldes von unteren Mittelstandes in die Öko-Profiteurszene entstanden.
Also die Situation ist schwierig. Wie würden Sie denn die Situation jetzt auflösen? Also was müsste aus Ihrer Sicht passieren, um aus dieser sehr teuren Angelegenheit wieder rauszukommen?
In Deutschland müsste man sofort die Laufzeiten der noch verbliebenen drei Kernkraftwerke verlängern, und zwar nicht nur 3 Monate oder wie der sogenannte grüne Streckbetrieb, sondern man müsste den Betreibern der Kernkraftwerke einen mehrjährigen Laufzeitverlängerungshorizont geben, sonst lohnt sich das nicht für die. Man müsste auch die Abwicklung der Kohleverstromung rückgängig machen und müsste auch den Kohlekraftwerken einen Horizont geben, weil nämlich die müssen ja Kohle bevorraten und das tun sie nur, wenn sie sie auch verbrennen können, weil Kohle derzeit sehr teuer ist. Des Weiteren müsste man in Deutschland das Fracking genehmigen. Wenn man gefracktes LNG aus anderen Ländern einführt, dann kann man es auch im eigenen Land fördern. Das halte ich für nicht unmoralisch. Und man müsste die Maßnahmen der Energiewende rückabwickeln, weil die Energiewende ist ein gescheitertes Projekt, aber das sehe ich noch nicht. Ich sehe eher, dass die Regierung den Strommarkt an die Wand fährt, als dass sie ihre Positionen aufgibt.
Also da kann ich Sie bestätigen. Ich habe mir gerade die Umfragen der Landtagswahl in Niedersachsen angeschaut, die Anfang Oktober anstehen. Und da haben jetzt die Grünen beispielsweise starke 22% in den Umfragen und haben da noch nicht gelitten unter der aktuellen Situation. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sein Arbeitsplatz war und ist das Kernkraftwerk. Manfred Haferburg begann seine Berufslaufbahn im Kernkraftwerk Greifswald-Lubmin. Und bis heute hat er 120 Kernkraftwerke von innen gesehen und berät die Betreiber. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Nicht dafür. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.